Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Meyer und Gesa Ufer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen und die Kollegin Ufer wird gleich mal erklären, warum wir uns hier in den verdammten Süden aufmachen müssen.
Das Schöne ist, man muss sich gar nicht höchst selbst aufmachen, man braucht einfach nur dieses großartige Buch zu lesen, Erzählungen aus Lateinamerika, die heißen Verdammter Süden und die nehmen einen gleich mit zu peruanischen Wrestlerinnen an die Grenze nach Mexiko in den Frauenknast. Wirklich packende Stories, die wir Ihnen gleich vorstellen wollen. Schön, dass Sie zuhören.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Literatur aus Lateinamerika. Da fallen einem die prallen Romane Isabel Allendes ein, die bildgewaltigen Geschichten bei Mario Vargas Llosa, die fantastischen Erzählungen bei Jorge Luis Borges oder der magische Realismus García Márquez. Eine ganz andere, ganz neue Literatur aus Lateinamerika stellt jetzt der Erzählband Verdammter Süden vor. Das sind literarische Reportagen, sogenannte Chronicas, die in ihrer Härte und Brutalität im Grunde jede Fiktion übertreffen. Carmen Pinilla und Frank Wegner haben diesen Erzählband herausgegeben und übersetzt. Und Frank Wegner ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Sie haben 17 Texte da zusammengetragen, 17 solche Chronikas. Können Sie uns mal eine vorstellen, bei der wir verstehen, was für Texte das sind?
Gerne, das fällt mir naturgemäß schwer, weil ich alle 17 toll finde. Deshalb sind sie alle 17 auch an dem Band. Aber eine Chronika, die mir da in den Sinn kommt, ist gleich die erste. Die heißt Silvina Rent und es geht um ein 15-jähriges, hochschwangeres Mädchen, das in Buenos Aires lebt und das sich ihr Geld mit Entführungen verdient. Und das ist eine Geschichte, die sehr, sehr nah dran ist an dieser Figur und zugleich aber diese ganzen Härten und Widrigkeiten, aber auch die kleinen Schönheiten dieses Lebens auf eine besondere Weise aufschließt, eben auf eine Weise, wie das herkömmlicher Journalismus vielleicht nicht könnte.
Aber wie mit Entführung Geld verdient? Das heißt, dieses Mädchen entführt Menschen?
Dieses Mädchen ist Anführerin einer kleinen Bande und die in Lateinamerika gibt es so ein interessantes Geschäftsmodell. Das sind die Express-Entführungen, die entführen Leute und es gibt dann keine großen Verhandlungen, sondern da geht dann relativ schnell nicht so hoher Betrag über den Tresen, hätte ich fast gesagt, aber das wird dann relativ schnell abgewickelt und die ist mit ihrer Bande eben auf diese Art von Entführung spezialisiert und bestreitet so ihr Leben, ihr 15-jähriges, hochschwangeres.
Und wir lernen sie im Gefängnis kennen und zwar träumt sie eigentlich davon, von einer besseren Welt und das soll geschehen eigentlich nur durch ein Baby. Das möchte sie Lucifer nennen, das finde ich auch so eine schöne Pointe am Schluss. Aber ich würde gerne noch mal wissen, welchen Stellenwert diese Erzählungen eigentlich in Lateinamerika haben. Also wo erscheinen da diese Geschichten oder wer liest die?
Ja, also die haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das hat damit zu tun, dass es eine sehr alte Tradition ist mit einer sehr reichen und wechselhaften Geschichte. Und momentan erleben wir in der Tat sowas wie ein Boom, eine Hochphase dieser Chronikers. Das liegt daran, dass sie zum einen eben, wie gerade angedeutet, einen gewissen Unterhaltungswert haben und dass sie zum anderen eben auch als eine Art Gegenöffentlichkeit fungieren. Das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt. Also die Massenmedien in Lateinamerika, kann man vereinfacht sagen, sind in der Tat relativ parteiisch und die Chronikers, die halten so ein bisschen dagegen, weil sie eine andere Wirklichkeit erschließen und zur Darstellung bringen. Und es gibt, wie gesagt, diese Tradition und dann gibt es eben auch eine sehr dichte und aufschlussreiche Gemengelage aus Institutionen, aus Medien, aus Netzwerken. Es gibt eine wichtige Institution, die der gerade verstorbene García Márquez seinerzeit in Cartagena in Kolumbien gegründet hatte. Das heißt, es gibt da sehr, sehr viel Infrastruktur für Schreiber, für Journalisten, für Autoren, die so etwas schreiben. Und es gibt eben ein Publikum dafür, die eben so ein Interesse an Gegenöffentlichkeit oder an einer alternativen Darstellung der dortigen Wirklichkeiten haben. Und aus alledem ergibt sich eben diese derzeitige Boomphase, wenn man so will. Und man könnte natürlich etwas übermütig behaupten, dass die Chronikers all das, was sie eingangs erwähnten, also Allende und Vargas Llosa und Cortázar und Borges, die Chronikers haben natürlich im besten Fall all das absorbiert. Ne? Also die Chronikers vereinen die erzählerische Gabe Allendes mit der politischen Überzeugtheit Vargas Llosa, auch dessen stilistischer Wagemut. Sie rekurrieren alle auf Borges Gespür für die Potenz des Randständigen und auch auf Cortázars Fantastik, wenn man so will. Mhm. Ne? All das verhandeln auch die Chronikers.
Mhm. Die Sammlung heißt Verdammter Süden und da schwingt ja doch im Titel schon viel Resignation, so viel Schicksalsergebenheit mit. Würden Sie sagen, das ist ein roter Faden, der sich im Grunde durch diese Geschichten doch durchzieht?
Das ist gewiss ein roter Faden. Verdammter Süden wäre dann eine sehr, sehr starke Zuschreibung und eine fast apodiktische Aussage über das, was dort geschieht. Aber ich glaube, dass die, wenn man so will, die Schönheit der Geschichten auch darin besteht, dass sie immer auch etwas anderes zeigen und zum Schein bringen. Nämlich Menschen, die zwar in diese zum Teil sehr prekären und gewalttätigen und schlimmen Verhältnisse verstrickt sind, das sind aber Menschen, die zugleich natürlich irgendwie ihr Leben gestalten und weiter nach vorn träumen und sich jetzt zwar keine ganz großen Polit-Utopien mehr zurechtlegen, aber doch kleinere Utopien, die pragmatisch einlösbar sind, die lebbar sind.
Torre David, das finde ich ist so ein schönes Bild auch für die Stimmung, die diese Erzählungen ausstrahlen. Sie erzählen davon auch im Nachwort, das ist also so ein, man sagt, vertikaler Slum in Caracas, in Venezuela. Im Grunde eine Bauruine, die nie fertiggestellt wurde, die aber sowas sein sollte wie die Wall Street Südamerikas. Und da leben inzwischen 3000 Illegale, oft Familienverbände, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Fenster, ohne Treppengeländer und haben es aber trotzdem geschafft, so eine Art kleinen Kosmos aufzumachen. Also es ist offenbar wirklich auch ein Leben jenseits von Elend oder nackter Perspektivlosigkeit. Das finde ich sehr, sehr anrührend.
Das ist genau die Frage, glaube ich, die sich da stellt und die man vielleicht auf die eine oder eben auch auf die andere Weise beantworten kann. Also für viele versinnbildlich diese Torre David eigentlich das Scheitern der bolivarischen Revolution, dessen, was Venezuela ökonomisch mal wollte und angestrebt hat und natürlich auf eine gewisse Weise betrachtet, herrscht dort blankes Elend, wenn man so will, aber andererseits gibt es da, glaube ich, auch etwas Ermutigendes und Erbauliches drin zu sehen, nämlich, dass sich da selbstorganisierte, kollektiv improvisierende Überlebensgemeinschaften zusammengefunden haben, die nun der ganzen harschen Härte ihres Schicksals trotzen und sich eben per Selbstorganisation aus diesem Szenario des Scheiterns und aus diesem eigentlich auch Territorium der Gesetzlosigkeit, in dem sie da leben, heraus organisieren, etwas schaffen, was für alle zukunftsfähig und gangbar ist. Ja, insofern ist es beides. Also es ist ein interessantes Sinnbild für das, was man Lateinamerika eben auch gerne zuschreibt, dass es eine irgendwie apokalyptische Landschaft und ein inzwischen dystopischer Ort ist, aber es ist eben auch ein Ort der Resilienz, wenn man so will, der Widerständigkeit.
Der Erzählband Verdammter Süden, das andere Amerika, herausgegeben von Frank Wegner und Carmen Pinilla, erschienen bei Suhrkamp. 315 Seiten hat das Buch, kostet 20 € und wir danken sehr Frank Wegner für den Besuch.
Vielen Dank.
Hörprobe, das Hörbuch der Woche.
Wir sind traurig. Wir haben keinen Fährmann mehr. Der Fährmann ist tot. Zwei Seen, kein Fährmann.
Kein Fährmann mehr, so fängt der große Uckermark-Roman Vor dem Fest von Sascha Stanišić an. Mit dem Buch hat Sascha Stanišić in diesem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Wir haben damals schon mal kurz darüber berichtet. Die Hörbuchfassung soll angeblich genauso preisverdächtig sein, so heißt es. Das hat jetzt Kollegin Gesa Ufer unbestechlicherweise überprüft. Worum geht's eigentlich nochmal in der Geschichte, dass wir das erstmal klar kriegen?
Ich bin ja gespannt, wie wir das hinkriegen mit diesem Sascha Stanišić hier die ganze Zeit. Aber es geht jetzt erstmal um Fürstenfeld. Das ist so ein, ja, man muss sagen, fiktiver Ort in der Uckermark. Gott verlassen, nicht mal eine echte Kneipe gibt's da, geschweige denn irgendeine Zukunft. Und dieses Dorf bereitet sich auf das jährliche Annenfest vor. Das ist sowas wie der Höhepunkt. Das ist ein Termin, der in Erinnerung an die Verbrennung einer Hexe namens Anna gefeiert wird. Und das ist für den Autor, ich lass mal den Namen weg, Grund genug, auch eben die dunklen Geschichten des Dorfes zu erzählen. Das fängt im 16. Jahrhundert an, geht dann aber auch wirklich durch die DDR-Zeit. Da wird also aus alten Archivtexten zitiert, uralte, gruselige Mythen werden da wieder aufgetischt. Also so wirklich das, was im Unbewussten des Dorfes gespeichert ist. Zum Beispiel sehr schön die Geschichte von einem Ferkel, das mal vor Jahrhunderten mit einem Menschenkopf geboren wurde angeblich. Das stiftete allerlei Unfrieden in Fürstenfelde, weil da doch so eine gewisse Ähnlichkeit war zwischen einigen Männern im Dorf und diesem menschlichen Ferkelkopf. Irgendwann war man sich zum Glück einig, dass nur der Teufel höchst selbst als Vater in Frage käme und das Ferkel wurde aus dem Weg geräumt. Aber es gibt eben auch dunkle Geschichten aus der DDR und im Grunde spult Stanišić also wirklich 500 Jahre Dorfgeschichte im Zeitraffer ab. Und zwar wirklich atemberaubend, vielschichtig, voller Zärtlichkeit gegenüber diesen wirklich schrulligen Menschen, über die er dort schreibt und oft eben auch doch wirklich voller Witz.
Und diese Menschen, also der Fährmann ist offenbar ja nicht mehr dabei, aber wer sonst, wer taucht da auf?
Also sehr eindrucksvoll ist zum Beispiel diese 90-jährige Frau Kranz, die im Grunde alles hier im Dorf gemalt hat und die jetzt vor dem Fest versucht, als nachtblinde Malerin mal die Nacht in Fürstenfelde abzubilden. Dann die Heimatkundlerin Frau Schwermut, die wirklich jedes Detail aus der Heimat, aus der Geschichte des Ortes kennt. Oder auch sehr schön Herr Schramm, das ist so ein lebensmüder NVA-Offizier, AD natürlich, der immer auf der Suche nach Zigaretten ist. Und hier kommt die schöne Szene, wie Herr Schramm im Kampf mit dem dörflichen Zigarettenautomaten steht, verschränkt mit seinen Erinnerungen an einen russischen General, den er mal in der Sauna kennenlernen durfte.
Herr Schramm ist ein Mann mit Haltung und Haltungsschaden. Herr Schramm legt dem Automaten die Pistole an die Schläfe. In den neuen Bundesländern sind die Menschen im Schnitt eher geneigt, defekte Gegenstände selbst zu reparieren, wohingegen in den alten Bundesländern an erster Stelle der Neukauf steht, dann der Gang zum Fachmann und die wenigsten legen selbst Hand an.
Allen in der Sauna tat es gut, Karrenbauers heiße Angst zu spüren, weil es die Angst von einem war, der genauso mies und genauso gut war wie sie selbst und weil es seine Angst war und nicht die eigene. Karrenbauer ging auf die Knie. Trunow zog seinen Säbel.
Herr Schramm trocknet die Münze an der Hose ab. Bleibt so. Eine Hand an der Pistole, die andere mit der Münze am Schlitz. Er sieht die Landstraße hoch. Von hier wäre er in 15 Minuten am Außenparameter. Flugabwehrraketenabteilung 123 Wegnitz. 17 Jahre war er dort stationiert.
Nie wieder hat Schramm einen so vitalen Mann getroffen. Einen Mann, der mit sich und mit der Welt derart im Reinen war. Der Duft seiner Schulter. Trunow ließ den Hauptmann nicht raus, klopfte mit dem Säbel im Takt mit Karrenbauers Herzschlag gegen die Holzverkleidung. »Sag mir, was du bist wert, Soldat.«
Herr Schramm wirft die Münze oben ein. Im Automaten klickt es zufrieden. Die Maschine verdaut, das Display zeigt das Guthaben und den Hinweis Tabakwaren ab 18. Herr Schramm sagt ja. Das Display sagt Altersprüfung erforderlich, EC-Karte mit Chip einstecken. Nein, sagt Herr Schramm, nein. Herr Schramm tritt 3 Schritte zurück und erschießt den Zigarettenautomaten.
Der arme Zigarettenautomat in diesem Roman Vor dem Fest von Sascha Stanišić. Eingelesen vom Autor selbst. Gesa, du hast dich durch das ganze Werk gehört. Das ist ja ein eigenes Tempo, das der da anschlägt. Mhm. Da muss man sich einlassen, oder?
Definitiv. Also ich hatte tatsächlich auch ein paar Minuten so Schwierigkeiten, mich da erstmal reinzuhören. Es ist eben kein sonorer Profisprecher à la Christian Brückner oder so. Es ist eben jemand, der erst mit 14 Jahren wirklich mit seinen Eltern aus Bosnien nach Deutschland kam und deshalb natürlich mit diesem leichten, auch slawischen Akzent spricht. Ich fand es dann so nach diesen paar Minuten umso großartiger, weil diese Sprache den Text eben genau an den richtigen Stellen verlangsamt oder manchmal auch eben wieder so eine Dynamik gibt. Das ist wirklich wie so eine Art Vorverstärker. Also du könntest diesen Text auch nicht so im Ganzen so weginhalieren und ich finde, dass du durch seinen Vortrag selbst im Grunde wirklich genau so ein Vorverstärker vorgeschaltet hast. Und gerade auch aus diesem Kontrast zwischen diesem leichten Akzent und dieser perfekten schriftlichen Vorlage ist man immer wieder begeistert, wie souverän und wie gewandt Stanišić sich in der deutschen Sprache zurechtfindet. Also es ist wirklich eine großartige Geschichte, die, finde ich, ideal ist für Autofahrten durch die Uckermark. Denn die Uckermark ist natürlich der eigentliche Star dieser Geschichte, diese ja im Grunde vergessene Landschaft, die aber eben so voller Geschichten und voller Geschichte steckt.
Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, dass Frau Ufer durch Wochenendhaus in der Uckermark jetzt selbst Uckermark-Fanin geworden.
Aber doch nur parasitär genutzt. Ich habe ja kein eigenes.
Aber Sascha Stanišić hat auch kein eigenes Haus, aber er hat einen großen Roman geschrieben über diese Landschaft vor dem Fest, heißt er, und selbst eingelesen. Das Buch, 6 CDs sind das, mit 5 Stunden 36 Minuten Laufzeit. Das Ganze kostet 19,99 €.
Ich bin sehr, sehr, im Grunde, was soll ich sagen, bewegt, weil mein allererstes Uniseminar behandelte tatsächlich die Lyrik vom Prenzlauer Berg. Das war 1990 im tiefsten Westen in der Weltstadt Osnabrück und ich glaube, die Alternativszene vom Prenzlauer Berg galt damals so als das coolste, subversivste, radikalste, was die Gegenwartsliteratur zu bieten hatte. Und so richtig befeuert wurde die Aufmerksamkeit damals ja dann auch noch durch den Fall Sascha Andersson, also ein Schriftsteller aus den eigenen Reihen, von dem auf einmal klar wurde, dass er als IM jahrelang die Szene ausspioniert hatte. Was aus dieser Szene geworden ist und wo sie heute steht, darum geht's bei dem Literaturfestival Rummelsburg 2. Die Dichter vom Kolbitzplatz und die Organisatoren, die gehörten und gehören ja selbst fest dazu, Kai Pohl und Bert Papenfuß, herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, hallo.
Hallo, ja.
Also Bert, dich kenne ich seit 1990 über deine Lyrik, dann später hast du das Café Burger mitgemacht, jetzt die Kneipe Rumba Lotte. Lass uns erstmal über die Namen sprechen. Warum heißt dieses Festival Rummelsburg 2?
Das muss man im Zusammenhang der anderen beiden Vorläufer des Festivals sehen. Das erste Festival fand vor anderthalb Jahren statt, oder?
Vor einem Jahr,
stimmt ja. Im Frühjahr haben wir angefangen. Das hieß Weißensee 2 und darauf folgende, so ein halbes Jahr später, im November, glaube ich, letzten Jahres, das hieß Friedrichshain 2. Das sind, damit wollen wir einfach auf die Situation hinweisen, in der wir mittlerweile leben. Das heißt, etwas versprengt. Mhm. Also viele Leute sind natürlich weggezogen aus dem Prenzlauer Berg, wohnen inzwischen am Stadtrand oder in anderen Stadtbezirken. Und wir wollten eigentlich nur auf diese Situation hinweisen. Ja. Und deswegen mussten wir uns natürlich steigern. Also Weißensee über Friedrichshain kam man natürlich dann nach Rummelsburg. Ja. Das heißt, haben dann aber kommunikativerweise den Untertitel Die Dichter vom Kolwitzplatz gewählt, den der Zeichner Ohl dann ja auch auf unsere Anregung hin gestaltet hat für den Flyer unseres Festivals.
Da gibt es jetzt statt der Mütter vom Kolwitzplatz die Dichter vom Kolwitzplatz. Aber heißt das auch, dass es, weil du gerade gesagt hast, viele sind weggezogen, dass es die Szene vom Prenzlauer Berg eigentlich gar nicht mehr gibt heute?
Die Szene vom Prenzlauer Berg war sowieso schwierig. Ja. Also das war ein Begriff, der sagen wir, Anfang der 80er Jahre, denke ich, von Adolf Endler geprägt wurde. Und zwar bezeichnenderweise in einem Interview, was er in einer holländischen Zeitung gegeben hat. Und da hat er eben zum ersten Mal von der Prenzlauer Berg-Connection gesprochen. Ja, da kam also dieser Begriff auf, der sich dann im Laufe der Zeit etabliert hat. Aber dieser Begriff beschrieb eine Szene, die sowieso stark von Fluktuationen gelebt hat. Das heißt, viele Leute kamen nach Berlin. Zu Ostzeiten war es so, dass sie in Berlin, also in Prenzlauer Berg zumeist auch eine Weile lebten, aber das oft auch als Durchgangsstation nach West-Berlin benutzt haben oder irgendwo anders in den Westen gegangen sind. Also die Fluktuation war immer da. Und das ist natürlich heute genauso. Mhm. Also klar, wir sind in dem Alter, wo es auch menschlichen, Schwund natürlich gibt.
Ja.
Also die Leute sterben oder sind inzwischen auf Entzug oder trockene Alkoholiker oder ziehen aufs Land und so weiter. Es gibt natürlich, einen gewissen Spund, aber da kommen natürlich viele junge Leute nach oder Leute aus anderen Gegenden kommen her und arbeiten in diesem Umfeld auch mit uns zusammen.
Mhm. Kai, du bist ja ähnlich wie Bert jemand, der wirklich in den unterschiedlichsten Jobs gearbeitet hat, der parallel immer geschrieben hat, aber der eigentlich nie so ein großer, wichtiger Teil in diesem klassischen Literaturbetrieb geworden ist. Und das, würdest du sagen, gilt das für die meisten der Autoren, die ihr hier vorstellt, auch?
Das kann man so durchgehend nicht sagen. Also es gibt natürlich viele Leute von denen, die jetzt hier bei uns auftreten im Rahmen des Festivals, die vielleicht auch nicht so die großen Namen haben. Aber um mal zwei Namen zu nennen, wir werden auch eine Lesung haben, wo Thomas Kapielski auftritt und Peter Babetzinek. Mhm. Und daran sieht man schon, dass die Autoren doch aus sehr unterschiedlichen Gebieten kommen, also eben auch aus sehr literaturbetriebsnahen Gegenden und eben aus ferneren. Das ist ja im Betrieb so üblich.
Also der eine wäre ein Kreuzberger Dichter, könnte man bei Kapielski sagen, und Peter Wawerzinek, inzwischen sehr erfolgreicher Autor von Büchern. Wolltest du darauf hinaus oder was sind jetzt die anderen Gebiete des Literaturbetriebs?
Na, die anderen Gebiete sind eben die, die vom Literaturbetrieb meistens so ein bisschen unterbelichtet werden, wie man eben auch in den Programmen dann sieht. Und es gibt ja auch interessanterweise noch ein zweites Festival, was fast parallel läuft, wo dann wiederum mehr Belletristik gelesen wird als bei uns vielleicht. Und wir versuchen eben gerade diese mehr oder weniger unterbelichteten und wenig bekannten Gefilde dieser Szene so ein bisschen bekannt zu machen.
Ich würde so gerne nochmal von euch hören, wie sich möglicherweise dieser Kiez Prenzlauer Berg für euch verändert hat, vor allen Dingen auch eure Schreibsituation oder eure schreibende Haltung gegenüber dem Prenzlauer Berg vielleicht vor der Wende und heute. Also das ist natürlich eine Frage, in der so ziemlich alles steckt, aber ist eure Arbeit jetzt eine ganz andere als früher?
Ja, natürlich hat sich viel verändert. Ich meine, du kennst es ja, also vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, ich meine, Prenzlauer Berg war sozusagen ein Place to be. Es gab einen Haufen Kneipen, es gab einen Haufen Veranstaltungsorte für Musik, für Literatur. Und das hat sich in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren gravierend geändert. Also viele Läden haben zugemacht und das ist jetzt sozusagen eine Spielwiese für naja, eben Eltern mit ihren Kindern und für ihre Bioprodukte und Biokosmetik und so weiter. Naja, alle kennen die Situation im Prenzlauer Berg, die ja von Ohl auch immer sehr schön kommentiert wird in seiner Comicreihe da, die Mütter vom Kollwitzplatz. Das ist eine Situation, mit der wir uns, nicht abfinden, mit der wir umgehen müssen und in der wir uns behaupten müssen. Und weil immerhin die Kneipe befindet sich ja mittendrin, ja, also in der Metzerstraße. Und das ist aber dennoch unser Gebiet, ein Teil unserer Geschichte. Also ich meine, ich bin seit, sagen wir mal, 75, also permanent dort in diesem Gebiet um den Wasserturm herum. Entweder habe ich dort gewohnt oder gearbeitet oder eben habe heute eine Kneipe dort. Und naja gut, und man geht eben mit den neuen Gegebenheiten um und versucht, sich zu behaupten und gegebenenfalls was Neues zu etablieren.
Die Kneipe, das ist die Rumbalotte, einer der Schauplätze auch für das Festival, das morgen beginnt. Weitere Schauplätze, die Schankwirtschaft Beitz und die Staatsgalerie in der Prenzlauer Allee. Das Literaturfestival Rummelsburg 2 vom 12. Mai bis 29. Mai läuft das, also eine ganze Weile mit Lesungen und Buchpremieren und Podien und deren Parodien, wiederum Ausstellungen und Konzerte gehören auch dazu. Sie können sich das genaue Programm anschauen unter rumbalotte-continua.de. Und hier bei Radio 1 waren die Organisatoren Bert Papenfuß und Kai Pohl. Ganz herzlichen Dank für den Besuch.
Ja, bitteschön.
Danke.
Fun Home, die erste Graphic Novel von Alison Bechdel, war ein großer Erfolg. Das Time Magazine hatte die Comic-Erzählung zum besten literarischen Buch des Jahres 2006 gewählt. Das Fun Home ist eigentlich ein Funeral Home, ein Begräbnisinstitut. Dort arbeitet der Vater von Alison Bechdel, ein Homosexueller, der 3 Kinder zeugt, der sein Haus wie ein Museum einrichtet, der sich am Ende umbringt. Nach dieser komischen und melancholischen Liebeserklärung an ihren Vater hat Alison Bechdel nun ein Buch über ihre Mutter gezeichnet und geschrieben. Wer ist hier die Mutter, heißt es, und ist jetzt Thema bei den Literaturagenten.
Ja, und zwar ist das Thema, weil der Kollege Meyer sich heute am Muttertag mal diesen Comic vorgenommen hat. Ich finde den Titel so ein bisschen komisch. Wer ist hier die Mutter? Das sollte doch eigentlich so ein bisschen klar sein zwischen Tochter und Mutter.
Sollte es eigentlich. In diesem Fall ist es unklar. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal benehmen sich die beiden Seiten verkehrt. Als wir sie kennenlernen, ist Alison Bechdel so Mitte 40 und die Mutter etwa 70, 25 Jahre älter. Und Alison Bechdel ist aber eigentlich in der Mutterrolle. Sie muss immer die Mutter anrufen. Sie muss immer fragen, wie es geht. Die Mutter erzählt dann immer alles Mögliche aus ihrem Leben. Die Tochter hört immer zu, kommt selber überhaupt nicht zu Wort. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist aber viel grundsätzlicher, nämlich diese Frage, Mutter und Kind sind ja am Anfang eins, im Bauch, wenn das Kind im Bauch ist sowieso, aber oft ja auch noch lange Zeit danach. Wie geht das eigentlich, dass aus etwas, was mal eins war, zwei werden? Mhm. Wie funktioniert diese Trennung und vor allem, was passiert, wenn diese Trennung nicht richtig vollzogen wird, manchmal ja ein Leben lang? Und das ist so bei dieser Alison Bechdel und ihrer Mutter, auch als die Tochter schon eine erwachsene Frau ist, da gibt es immer so eine Unschärfe. Was ist eigentlich ich zwischen den beiden und was ist eigentlich du?
Ist das ein spezieller Fall? Also ist da was Besonderes passiert oder lässt sich das verallgemeinern? Was ist da bei denen in diesem Verhältnis so? Warum?
Ja, warum das so ist, das ist die große Frage in diesem Buch, die eigentlich die ganze Zeit hindurch aufgerollt wird. Man hat erstmal die Symptome. Eins ist zum Beispiel auch, wenn die beiden telefonieren, was immer sehr lange dauert, dann schreibt die Tochter immer mit. Oh. Also sie führt eigentlich das Tagebuch ihrer Mutter und dazu gibt's eine Spiegelgeschichte in ihrer Kindheit. Als sie Kind war, hat sie ihrer Mutter ihr eigenes Kindertagebuch diktiert. Also jeder hat das Leben der anderen aufgeschrieben, ist in das Leben des anderen hineingeschlüpft. Und die Frage nach dem Warum, es kann sein, dass es so etwas Unabgeschlossenes zwischen ihnen gibt, weil als Alison 7 war, sagt ihre Mutter auf heiterem Himmel zu ihr, du bist jetzt ein großes Mädchen, große Mädchen werden nicht mehr von ihren Müttern geküsst. Aha. Und von da an kriegt sie keinen Kuss mehr, keine Umarmung, keine Berührung mehr zwischen den beiden, eigentlich ein Leben lang. Und vieles hat aber auch mit dem Vater zu tun. Wir haben vorhin schon ein bisschen was über ihn gehört. Das war so ein lebender Widerspruch. Einerseits hat er Literatur studiert, aber dann ein Begräbnisinstitut von seinem Vater übernommen. Er war eben Homosexueller, hat aber drei Kinder gezeugt, immer in so einer normalen Familie gelebt, bis er es irgendwann nicht mehr ertragen hatte und sich umgebracht, selbst umgebracht hat. Und dieser ferne Vater, der hat vielleicht viel provoziert von dieser unscharfen Abtrennung zwischen Mutter und Tochter. Das sind jedenfalls die Fragen, mit denen sich Alison Bechdel dann in langen psychoanalytischen Sitzungen herumschlägt. Und die machen einen großen Teil des Buches aus.
Aber das Buch ist ja eine Graphic Novel. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie man diese psychoanalytische Komponente jetzt zeigt. Also ist dann da, weiß ich, eine Couch nach der nächsten abgebildet. Wie macht sie das?
Ich muss dir gestehen, es ist kein Action-Comic. Okay. Also es ist tatsächlich eine Couch nach der anderen. Wobei das sehr aussagekräftige Bücher sind. Also meistens ist es keine Couch, sondern so ein Sitz oder ein Sessel. Und was ein Körper ausdrücken kann in so einer Analysesituation, wo es ja darum geht, das Innerste nach außen zu kehren, das ist ja meisterhaft zu betrachten. Also wie sich Alison Bechdel da auf ihrem Therapiestuhl dreht und windet und sich in ihren Körper hineinkrümmt, aber wie auch die Therapeutin darauf reagiert, sich öffnet oder sich auch abwendet, auch genervt ist, da fährt man ganz viel schon, ohne dass ein Wort gesagt ist, über die Körperhaltung der gezeichneten Figuren. Und was Zweites, was auch sehr schön ist, finde ich hier im Zeichnen, man muss auch über die Ähnlichkeit von Tochter und Mutter gar nicht so viel sagen oder die Nähe, weil die haben exakt die gleiche Nase und man sieht sie öfter im Profil und dann denkt man, wer ist jetzt eigentlich wer von den beiden? Das macht das Zeichnen dann eben klar.
Jetzt ist aber diese Graphic Novel 300 Seiten stark und ich frage mich doch, trägt dieser eine Mutter-Tochter-Konflikt über 300 Seiten?
Ja, ich muss ja sagen, dass ich grundsätzlich es merkwürdig finde, wenn sich Mütter, Töchter oder auch Söhne immer noch an ihren Eltern orientieren, gerade in diesem Alter, Mitte 40. Und mich hätte das Buch nicht interessieren dürfen, hat es aber. Also, und ich glaube, ein Grund ist, dass diese Alison Bechdel, wie sie sich selbst zeigt in diesem Buch, mit ihrer Offenheit und Ernsthaftigkeit ganz viel Anteilnahme und Mitgefühl und Nähe bei mir geweckt hat. Auch durch die Ernsthaftigkeit, mit der sie sich mit ihrer Frage herumschlägt. Also sie liest unendlich viel psychoanalytische Literatur, Frauenliteratur über Töchter, über Mütter, Gedichte auch ganz viel. Und sie baut das dann auch immer ein. Also es gibt auch immer so Szenen, wieder Urszene, Telefonat mit ihrer Mutter. Also man sieht erstmal, wie die beiden sich verhalten als Figuren. Dann hat man den Text, was reden die eigentlich? Dann hat man aber auch so eingebauten Text, was sozusagen die psychoanalytische Analyse dieser Situation sein könnte. Man kann so auf drei Ebenen lesen. Das das finde ich dann auch literarisch ganz interessant, wie das so übereinander gestapelt und ineinander gebaut ist. Und so hat mich das gefesselt. Also ich glaube, wer auf ein schnelles, gut konsumierbares Buch aus ist, der ist hier ganz, ganz, ganz falsch bei diesem Werk. Aber wer es auch mal ein bisschen kompliziert und verschachtelt mag, der hat viel davon. Und die Grundfrage nach diesem, wie können sich Mutter und Kinder eigentlich trennen, ohne dass sie sich gegenseitig kaputt machen? Die ist ja schon interessant.
Definitiv. Alison Bechdel, Wer ist hier die Mutter? Ein Comic-Drama. Heißt das Ganze. Kiepenheuer und Witsch ist der Verlag und die 304 Seiten kosten 22,99 Euro.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Grace Paley hatte keine Angst. Sie hat gegen Atombombentests demonstriert und gegen den Vietnamkrieg, auch wenn sie dafür verhaftet und zu Bewährungsstrafen verurteilt wurde. Neben ihren politischen Aktionen hat Grace Paley Gedichte und Short Stories geschrieben. Für viele gehören ihre Erzählungen zu den besten, die zu ihrer Zeit in den USA erschienen sind. Im Jahr 2007 ist Grace Paley gestorben. Bei uns kann man jetzt ihre Bücher wiederentdecken. Der Schöffling Verlag bringt sie in 9 Übersetzungen heraus. Die Potsdamer Autorin Julia Schoch hat die ersten beiden Bände gelesen und ist jetzt bei den Literaturagenten.
Und darüber freuen wir uns sehr. Hallo Julia.
Hallo.
Das sind 2 Short-Story-Bände, diese Bücher. Einer aus dem Jahr 1959 schon, einer von 1974. Und ich habe über den ersten Band gelesen, man staunt über den rücksichtslos schnellen Witz und die trocken vorgebrachte Klugheit der Frauenfiguren. Die meisten Witze gehen auf Kosten der Männer in diesen Texten. So, so. Hat dir denn auch der Witz und die Klugheit dieser Frauen so besonders gefallen?
Unter anderem, ja, zu den Männern muss man sagen, die waren natürlich in den 1950er Jahren auch noch ein bisschen anders. Ich glaube, da hat sich viel getan.
Und noch mehr Angriffsfläche damals.
Ich glaube, das wirklich Schöne an diesen beiden Bänden, es folgen ja noch 2, die sind noch nicht veröffentlicht, ist dieser Aufeinanderprall von eigentlich, wir würden sagen, trivialem Milieu. Also da sind viele, also es sind Frauen, die zu Hause sitzen oder ihrem Job nachgehen, die ihren Ex-Mann gerade mal wieder zu Besuch haben oder einen Geliebten zu Besuch haben, die ihre Kinder versorgen müssen, ihre Kinder auf den Spielplatz begleiten und so weiter. Also, dass dieses triviale Milieu mit so einer ganz saftigen und deftigen Sprache eigentlich konterkariert wird. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das in den 50er Jahren dann schon geschrieben wurde, wir sind ja heute einiges gewöhnt, aber und dann von einer Frau versteht man, warum damals nicht viele Zeitschriften diese Geschichten drucken wollten.
Wenn wir jetzt nochmal aufs Inhaltliche gucken, ja. Gibt es da vielleicht eine Geschichte, Erzählung, die dir besonders gut gefallen hat, die wir mal so einfach als Eindruck so von dir geschildert bekommen könnten?
Also die Geschichten sind oft ähnlich gelagert. Also es geht meistens um eine Frau, die gerade verlassen wurde von ihrem Mann oder auch von ihrem Geliebten oder die Nachbarn begegnet, die wiederum darüber was erfahren wollen, warum der sie verlassen hat. Das ist auch alles ein großer Kosmos, das ist das Schöne. Also die Figuren trifft man in allen Geschichten wieder. Ich fühlte mich jetzt, weil ich es gerade gelesen habe, sehr erinnert an Jasmina Resas neues Buch, wo ja auch so ein Stimmenchor entsteht und die Figur, die einmal die Nebenfigur ist, ist in einer anderen Geschichte wiederum die Hauptfigur und so weiter. Und das ist sehr schön, weil man dadurch ganz am Ende eigentlich das Gefühl hat, man hat fast einen Roman gelesen. Das sind gar nicht so einzelne voneinander abgetrennte Geschichten, sondern die bilden eigentlich ein schönes, großes Stimmengewusel. Und inhaltlich muss man auch sagen, das ist natürlich angeschoben, dieses Stimmengewusel, auch von der jüdischen Tradition. Also Grace Paley hat ja jüdische Eltern aus der Ukraine eingewandert. Sie selbst ist zwar schon in den USA geboren, aber man merkt, da sind die Geschichten, die da auf den Schiffen auch noch kursierten, das ist alles noch anwesend. Die steht so ein bisschen zwischen den Generationen. Und es gibt eine Figur, die zieht sich durch alle Bücher. Das ist Faith. Das ist so ein bisschen das alter Ego der Autorin. Und es gibt eine Geschichte Faith am Nachmittag. Und da muss sie ihre Eltern oder will ihre Eltern besuchen, die in so einer Art alten Stationen leben, aber noch ganz gut bei Kräften sind und die unterhalten sich immer zu und da kommen auch immer Leute rein ins Zimmer, die wiederum andere Geschichten erzählen. Also man hat am Ende so ein ganz pralles Gefühl und Empfindung von all diesen Geschichten, die kursieren, die auch von diesen Einwanderern mitgebracht wurden,
Und ich fand interessant, ich habe darüber gelesen, dass alle diese Texte auf Tabubrüche zusteuern würden, auf Inzest oder Verletzung religiöser Gefühle oder Ehebruch. Ist dir das auch so vorgekommen, dass es so viele Tabubrüche in diesen Texten gibt?
Das hat man vielleicht damals empfunden, das kann ich mir vorstellen, ja, dass das in den 50er, 60ern und auch noch 70ern sicher so war. Das habe ich nicht so eigentlich heute nicht mehr so gesehen. Ich glaube, darum ging es auch der Grace Paley gar nicht so. Dass ihr ging es darum, und das ist auch das Politische daran, was sie auch betont hat, was uns vielleicht nicht mehr so politisch vorkommt, aber dass man normale Menschen mit ihren normalen Alltagssituationen und normalen Nöten, wie sie selbst sagt, Sorgen und Nöten schildert, was damals eben nicht so gebräuchlich war, vor allen Dingen, wenn es sich um Frauen gehandelt hat.
Ja. Wobei sie ja auch noch auf einer anderen Ebene politisch aktiv war. Das haben wir vorhin schon gehört, dass sie eine richtige politische Aktivistin war, gegen den Vietnamkrieg gekämpft hat, Atombombenversuche und so weiter. Taucht das dann als Thema gar nicht auf in den Geschichten?
Nicht so, eher am Rande. Also wenn man jetzt sagt, es ist schon politisch, wenn in der Geschichte die Begriffe Fürsorge, Jugendamt und Gewerkschaft vorkommen, okay, dann sind die Geschichten politisch. Aber ich würde eher sagen, es erzählt doch immer was von einer Empfindung und man darf es auch nicht nur auf das Schnoddrige jetzt oder auf das Tabubrecherische runterbiegen. Es ist immer auch eine große Verzweiflung dabei, also was Männer und Frauen zum Beispiel zusammenkommen lässt oder eben nicht zusammenkommen lässt. Woran scheitert denn die Liebe? In einer Geschichte, die mir, weil du es vorhin gefragt hast, besonders gefällt, ein Interesse am Leben, heißt es. Die geht also los, wie ein Mann einer Frau ein Kehrblech zu Weihnachten schenkt und einen Besen, ein besonders schönen Besen, ein besonders schönes Kehrblech. Der verschwindet dann, dieser Mann. Sie tröstet sich über die Jahre dann mit einem Nachbarn. Das hilft auch nicht viel, denn die Geschichte endet eigentlich damit, dass sie wieder davon träumt, wie sie mit ihrem Ex unterm Küchentisch liegt und Liebe macht. Mhm. Und da merkt man, das sind manchmal so ganz kleine Dinge, die am Ende dann nochmal den Geschichten so einen Drive geben in eine andere Richtung, dass es eigentlich auch natürlich um eine Verzweiflung geht, die Grace Paley mit Humor konterkariert. Das ist klar, sie ergießt sich da ja nicht irgendwie, ergibt sich nicht den Tränen, sondern versucht das mit Humor irgendwie aufzufangen. Aber man merkt, das ist so der Humor der Verzweifelten, die auch immer sehr beengt wohnen. Also es ist ja alle kriegen immer alles mit. Es sind enge Straßenverhältnisse. Ich fühlte mich so an Taxi Driver so ein bisschen an diese Bilder erinnert. Auch so eine Göhren, wie sie von Jodie Foster in dem Film gespielt werden. Solche tauchen da auch immer auf und die sitzen dann auf den Treppen und alle kriegen immer alles mit. Und das ist natürlich auch furchtbar für den eigenen Gefühlshaushalt.
Dieses alles mitkriegen, das bildet sich, habe ich gelesen, auch doch irgendwie sprachlich ab, weil das wohl eine sehr mündlich übertragene Sprache ist. Und das hier ist ja jetzt eine neue Übersetzung, würdest du sagen, das kommt da vielleicht auch nochmal besonders gut raus?
Ja, wunderbar. Und dass diese Bücher so gut funktionieren, sind natürlich dieser deutschen Übersetzung, der Neuübersetzung geschuldet. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist eine sehr pralle Sprache. Also man fühlt immer, dass das Deutsche total ausgereizt wird. Also das ist keine schwache, irgendwie so halb lakonische, arme Sprache, sondern da wird jedes Wort, was eigentlich vorhanden ist, wird da auch reingepackt. Und das ist sehr, sehr angenehm zu lesen. Dadurch kriegen die Geschichte so eine Fülle, so ein Reichtum, so eine Prallheit.
Also Grace Paley ist wieder zu entdecken mit ihren Büchern Die kleinen Widrigkeiten des Lebens und zweiter Titel Ungeheure Veränderungen in letzter Minute. Das sind die ersten beiden Bände, die jetzt neu erschienen sind. Zwei werden noch folgen, beide beim Schöffling Verlag. Beide wurden übersetzt von Sigrid Ruschmeier, haben 250 Seiten, kosten 19,95 Euro. Julia Schoch hat uns Grace Paley vorgestellt. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Und in dieser Woche haben wir ein Buch auf die Reise geschickt, das schon vom Titel her prima geeignet ist fürs draußen unterwegs sein, nämlich Theorie und Taxis heißt das. Taxis draußen unterwegs, alles klar, ne? Der Poetry Slammer Sebastian 23 hat das geschrieben, ein studierter Philosoph und gelernter Taxifahrer, wie das ja öfter so ist bei dieser Berufsausbildung Philosophie. Und er rührt das beides zusammen in diesem Buch über Auswege aus der Philosophie, so heißt das im Untertitel.
Ja, und gefunden hat dieses Buch Katja, die wir jetzt hoffentlich am Telefon haben. Hallo Katja.
Hallo.
Hallöchen. Erst brauchen wir natürlich die Parole, das ist ja klar.
Einmal Kurzstrecke, bitte.
Genau, das ist wahrscheinlich wirklich der verhassteste Satz in der Gemeinde der Taxifahrer. Haben Sie das schon mal erlebt, dass einen so ein Taxifahrer dann einfach stehen ließ, wenn man gesagt hat, einmal Kurzstrecke, bitte?
Ganz genau, also so wirklich so 200 Meter vom Fahrziel, dann ja hier Ende und bitte aussteigen, habe ich schon erlebt.
Sehr schön.
Also es geht ums Taxifahren in dem Buch durchaus auch um jetzt wiederum aus Sicht des Taxifahrers, nicht so erfreuliche Erlebnisse mit so Kunden, aber es geht eben auch um Philosophie. Warum haben Sie denn zugegriffen, als Ihnen das Buch begegnet ist, wegen der Philosophie oder wegen der Einblick ins Taxigewerbe?
Weder noch, also mir fiel einfach der Aufkleber auf, bitte nehmen Sie mich mit, und dann tat mir das Buch so leid, das war so ein regnerischer Tag und ich dachte nicht, dass es jetzt noch nass wird, ich nehme es jetzt einfach mal mit und guck mal rein.
Und wie ist so Ihr Eindruck, wie hat es Ihnen gefallen bis dahin?
Ich habe jetzt nur erstmal so die ersten 2, 3 Kapitel gelesen. Sie hat noch nicht so viel Zeit am Wochenende und das fand ich schon mal auf jeden Fall ganz witzig. Und ja, ich habe auch einen Philosophen im Familienkreis und der ist allerdings ganz anders, als der hier beschrieben wird. Also,
okay, ja. Aber es wird ja behauptet, es sei das lustigste Buch seit Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft. Würden Sie da mitgehen?
Es ist so lustig.
Das ist schon ganz witzig, aber so weit bin ich jetzt noch nicht, dass ich das jetzt unterschreiben könnte.
Ja. Aber ich finde ja interessant, wenn Sie sagen, Sie haben einen Philosophen in der Familie. Darf ich fragen, wer das ist?
Das ist mein Schwager in Spee sozusagen und der hat Philosophie studiert, ist jetzt aber eher so Richtung Politik gegangen.
Ja. Mhm. Also da ist einer, wo Sie erleben, der fängt was an mit der Philosophie.
Ja, genau.
Jetzt haben Sie ja neben diesem Buch auch noch ein riesengroßes Buchpaket gewonnen. Mal eine bescheidene Frage. Also wir wissen nämlich, es kommt definitiv zu Ihnen der verdammte Süden, also das Buch, was wir hier gerade vorgestellt haben, die Erzählungen aus Lateinamerika. Es kommt auch zu Ihnen diese fantastische Hörprobe von Sascha Stanisic vor dem Fest. Wir hätten da aber noch ein bisschen Platz in diesem Paket. Was lesen Sie denn sonst gerne? Vielleicht können wir da was machen.
Ja, also um ganz ehrlich zu sein, ich lese eigentlich am liebsten so Liebesromane oder Familienromane.
Ja,
also eher so ein bisschen, also jetzt nicht zu schnulzig, aber schon so, ja.
Ja, da haben wir doch bestimmt was. Klasse.
Super.
Es sind die Stichwörter Liebe plus Familie notiert für das Bücherpaket von Katja. Lassen Sie sich überraschen, was wir da dann zusammenbauen. Genau, und das kriegen Sie in den nächsten Tagen nochmal kurz zu unserem heute ausgesetzten Buch. Das war Sebastian 23, Theorie und Taxis, Auswege aus der Philosophie, erschienen im Carlsen Verlag mit 160 Seiten. Schlanke 9,99 Euro kostet das Buch. Dafür Auswege bzw. Ausblicke in gleich 2 Wirklichkeitsbereiche, nämlich Philosophie und Taxigewerbe.
Ja, und Katja, ganz, ganz vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Buch und natürlich mit dem Bücherpaket.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss. Am Donnerstag haben sich 30 Schriftsteller aus ganz Europa in Berlin getroffen, um über eben Europa zu reden. Wenn man an die Ukraine denkt, an den Konflikt mit Russland, dann wird aus dem Sonntagsreden Europa ja im Moment wieder etwas sehr Reales, sehr Bedeutsames. Der Berliner Autor Nicole Ljubitsch hat dieses Schriftstellertreffen mit ins Leben gerufen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Einer der Eingeladenen war der russische Autor Michael Schischkin und er schreibt in einem Manifest zu diesem europäischen Schriftstellertreffen Europa, das ist der russische Mythos vom menschlichen Leben. In letzter Zeit hat man ja nicht gerade so den Eindruck, dass es dieses Europa, der Mythos vom menschlichen Leben, speziell für die Russen ist.
Ja, er hatte eine sehr dezidierte Haltung. Also Michael Schischkin hat auch vor einem Jahr die offizielle Delegation der russischen Autoren zur Buchmesse verweigert und hat einen Protestbrief geschrieben. Also für ihn ist dieser Konflikt ganz klar, er redet auch von Putin als kriminellen Schurken. Also er hat eine sehr dezidierte Haltung zu diesem ganzen Thema in der Ukraine mit Russland.
Wie sehr hat denn dieses Thema Ukraine, dieses Treffen überhaupt bestimmt? Stand das im Mittelpunkt?
Nein, glücklicherweise nicht. Also es war so, wir haben vor einem Jahr das erste Mal uns getroffen und hatten halt diese Idee, diese Schriftstellerkonferenz zu organisieren. Und damals schon allein, als wir die Gäste eingeladen hatten vor einigen Monaten, war das Thema Ukraine noch überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Insofern haben wir jetzt auch selbst erlebt, wie schnell Brennpunkte in Europa immer noch entstehen können. Und natürlich war die Ukraine ein Thema. Wir hatten auch eine ukrainische Autorin, Oksana Sabushko, auf dem Podium und wir hatten sie eingeladen. Aber die Idee war, nicht nur über den Brennpunkt Ukraine jetzt aktuell zu reden, sondern natürlich über Europa als Ganzes. Und insofern, die Ukraine war Thema, ganz klar, aber nicht das vorherrschende Thema.
Ein anderer Brennpunkt, der vor 20 Jahren Europa sehr beschäftigt hat, der war schon vertreten. Es waren ja auch viele Autoren aus dem ehemaligen Jugoslawien da. In deren Heimatländern war eben vor 20 Jahren zum Teil noch Krieg. Haben denn diese Autoren aus dieser Erfahrung heraus einen anderen Blick auf Europa als zum Beispiel wir Deutschen?
Ja, also war für uns auch das Interessante. Wir hatten ein Panel zum Thema Grenzen in Europa. Und was nämlich passiert ist, zum Beispiel, Europa ist ja, wir machen den Fehler, dass wir, wenn wir von Europa reden, immer ganz oft an die EU denken. Und wenn wir an die EU denken, ist das die EU natürlich friedensstiftend innerhalb der EU, aber an den Grenzen oder außerhalb der Grenzen der EU geschehen Kriege wie vor 20 Jahren. Und was jetzt dazu geführt hat, dass unter anderem zum Beispiel Kroatien EU-Mitglied ist und es gibt eine EU-Außengrenze zwischen Kroatien und Serbien und Kroatien und Bosnien-Herzegowina, also alles Länder, die noch nicht vor allzu langer Zeit ein Land waren. Und das bestimmt natürlich auch den Außenblick. Unser Autor Faruk Šehić aus Bosnien, der da war, der sprach dann zum Beispiel, sie haben jetzt zwar Visafreiheit, die bosnischen Menschen aus Bosnien dürfen nach Europa einreisen, allerdings fühlen sie sich immer noch nicht mehr als Europäer dritter Klasse, sondern als Europäer zweiter Klasse, wie er schrieb.
Jetzt stand dieses Treffen ja unter der Frage, kann die Literatur ein Europa schaffen? Man denkt jetzt erstmal so reflexhaft, kann sie natürlich nicht. Oder sehen Sie das nach diesem Kongress möglicherweise ganz anders?
Nein, was die Literatur kann, ist Geschichten erzählen. Das haben wir auch ganz deutlich gespürt, dass es gibt so viele unterschiedliche Perspektiven auf Europa. Jemand, der aus Weißrussland kommt oder aus Bosnien oder aus der Republik Moldau, wir hatten all diese Gäste auch hier, haben natürlich einen ganz anderen Blick auf Europa. Und was sie machen, sind Geschichten erzählen. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Geschichten in ihren Muttersprachen, wir haben auch ein Manifest verfasst, das kein klassisches Manifest ist, sondern all diese Autoren sollten ihre Gedanken zu Europa in ihrer Muttersprache aufschreiben. Und das ist ein Manifest der Vielfalt geworden. 30 verschiedene Geschichten in unterschiedlichen Sprachen. Und das ist, finde ich, auch die europäische Literatur. Es ist einfach diese Vielfalt an Sprachen, an Blicke, an Perspektiven auf Europa, dass es gibt nicht die eine Literatur europäische, sondern es ist einfach eine sehr vielfältige Literatur.
Dieses Manifest, von dem Sie da sprechen, kann man das irgendwo nachlesen? Findet man das irgendwo?
Ja, es gibt eine Seite im Internet zu dieser Europäischen Schriftstellerkonferenz. Sie nennt sich auch einfach www.europäischeschriftstellerkonferenz.eu. Und auf dieser Seite ist dieses Manifest in Englisch und auf Deutsch zum sich anschauen und herunterladen.
Das ist sowieso sehr interessant, dieses Manifest. Ich fand zum Beispiel eine Bemerkung von dem slowenischen Autor Goran Vojnovic sehr interessant.
Ja, wunderbar, hat mir auch gut gefallen. Ja.
Genau, der schreibt da, Europa kann man nur von jenseits des Ozeans aus sehen. Von Peking, Buenos Aires und Kinshasa aus sieht man es gut. Aber man kann Europa nicht von Berlin, Ljubljana, Odessa oder Sarajevo aus sehen, weil zu viel Deutschland, Slowenien, zu viel Ukraine oder Bosnien im Weg stehen. Deshalb haben die Leute in Europa nicht die geringste Ahnung davon, wie Europa aussieht. Das ist eine steile Ansage. Nicole Jubitsch, stimmen Sie ihm denn dazu? Wir haben hier gar keine Ahnung, wie Europa aussieht.
Na, worin ich ihm auf jeden Fall zustimme, ist, dass natürlich die Menschen, die außerhalb Europas leben, eine ganz andere Perspektive auf Europa haben und Europa in der Regel auch höher einschätzen als die Europäer selbst. Und das ist, glaube ich, das, was er damit ausdrücken wollte. Und das ist schon deutlich gewesen. Wir hatten auch ursprünglich überlegt, ob wir jemanden außerhalb Europas einladen, Amerikaner oder asiatische Autoren, um einfach auch diese Außenperspektive zu haben. Aber dann hatten wir uns darauf geeinigt, dass es wirklich eine europäische Schriftstellerkonferenz werden soll.
Europa, Traum und Wirklichkeit. Diese internationale Schriftstellerkonferenz gab es am Donnerstag in Berlin und Nicole Jubitsch hat sie mit vorbereitet. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke.
Tschüss.
Der Kollege Meyer und ich, wir waren mal wieder auf Betriebsausflug und zwar diesmal in der Volksbühne. Dort nämlich wurden ein paar spannende Fragen gestellt am Donnerstag. Zum Beispiel die Fragen, warum nehmen sich junge Autoren nicht Günter Grass und Juli C. zum Vorbild? Warum laufen sie nicht mit brennenden Fackeln vor dem Bundeskanzlerinnenamt auf und ab? Warum regnen ihre Romane nicht als Flugblätter vom Himmel? Also warum, so die Frage, ist eigentlich die junge, erfolgreiche deutsche Literatur komplett unpolitisch? Und das Ganze trug den wunderschönen Titel, wie hieß er denn? Ach so, genau, an Tokotronic angelegt. Ich wünschte, Tennis, ich würde mich für Tennis interessieren. Genau, und auf dem Podium saßen junge, erfolgreiche Schreibinstitutabsolventen, muss man auch sagen, aus Leipzig und Hildesheim, nämlich Simon Urban, Thomas Klupp, Nora Bosson und Olga Gersnova. Und die sollten jetzt die Frage klären, ob es noch politische Literatur gibt oder nicht.
Ja, und ich fand diese Fragen ja durchaus interessant und konnte mir auch beides vorstellen, dass die entweder sagen, was soll der Unsinn, warum ist nur Günter Grass politisch, wir schreiben doch auch politisch, oder dass sie im Gegenteil aus tiefstem Herzen sagen, wir machen was ganz anderes als politische Literatur, weil uns was ganz anderes interessiert, aber dann doch auch wirklich dafür stehen. Aber man muss sagen, dass der der Abend eigentlich im Ergebnis total frustrierend und ärgerlich war, weil, ja, warum eigentlich? Weil man vor allem so eine Haltung bei denen vermisst, ja, eine Haltung zu irgendwas, da wurde vor sich hingeredet und eigentlich weder eine Pro- oder Kontrahaltung zum Politischen überhaupt gefunden, geschweige denn überhaupt mal bestimmt, was das Politische eigentlich sein könnte.
Ja, ich glaube, das, was mich auch so geärgert hat, war, dass man so eine Selbstgefälligkeit meinte, diesen vier Personen auf der Bühne anzumerken. Es war also auch zu wenig kontrovers und es war so eine gewisse Saturiertheit. Man war sich einig, ja, unterm Strich, man muss es einfach sagen, haben wir es ja aber auch alle so gut. Also wenn die Verhältnisse schwieriger wären, dann würden wir eventuell ja auch politische Literatur schreiben. Und ich glaube, wir haben uns beide sehr geärgert über so einen Passus von Thomas Klupp, ne? Der hat da beschrieben, dass inzwischen doch eigentlich schön sei, dass Leute wie Christian Kracht oder Moritz von Uslar, die jahrelang so den Inuit gefeiert hätten, die große Langeweile, das Bohème-Lebe, dass die sich auf einmal so den armen Leuten annehmen.
Für die Armen da unten interessieren, genau, davon sprach Thomas Klupp.
Arbeiter, also müsste es lauter Arbeiterkinder geben, die dann über, also die können halt einfach nicht schreiben, die Arbeiterkinder, nicht so gut. Und das ist halt das Problem. Und deswegen, also das ist ja einfach eine empirische Tatsache. Also so, wenn je weniger Bildung du von deinen Eltern her hast, desto schwieriger ist es. Und das ist halt, deswegen übernehmen jetzt diese Leute das bis zu einem gewissen Grad.
Ja, da hätte ich als Arbeiterkind ihm natürlich ins Gesicht springen können, dem Herrn Thomas Klupp. Also Arbeiterkinder, aufgemerkt, ihr könnt alle nicht schreiben.
Ja, und dann wurde da also munter hin und her diskutiert. Ich muss sagen, ich habe den Moderator nicht unbedingt beneidet. Florian Kessler war das, Anfang 30. Der hat im Grunde diese ganze Debatte nämlich mal losgetreten im Januar in der Zeit in einem Artikel, der den schönen Titel trug, Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn. Der war selbst auf so einem Schreibinstitut und hat eigentlich so diese Anfangsthese aufgestellt, dass die doch eigentlich alle ganz schön apolitisch sind, diese jungen Absolventen. Und ich glaube, der war auch ziemlich unzufrieden mit dem Resümee des Abends. Jedenfalls hat er nochmal am Schluss der Diskussion so in die Runde folgende Frage gestellt.
Mich würde es interessieren, weil ich gerne darüber nachdenken würde, ob man hiervon auf so etwas schießen kann wie eine Autorengeneration oder überhaupt eine bestimmte Linie von Romanautoren dieser Zeit. Kann man das hieraus daraus schließen?
Im besten Fall kann man sagen, dass sich gewisse soziale Standards durchgesetzt haben.
Also Olga Grasnyova sagt, der soziale Standard Literatur wird von bürgerlichen Menschen betrieben, für ein bürgerliches Publikum hat sich durchgesetzt. Da stehen einem schon ziemlich die Haare zu Berge, zumal wenn man daran denkt, dass da durchaus andere Autoren auf dem Podium hätten sitzen können. Clemens Mayer nur mal als ein Beispiel, der für eine ganz andere Art von Wirklichkeit auch in diesem Land steht. Aber bei den Vieren hatte man dann den Eindruck, sie kennen auch nur eine Wirklichkeit, nämlich die mittelgestimmte, mittelbürgerliche Wirklichkeit dieses Landes und für was anderes interessieren sie sich eigentlich auch nicht.
Ja, und entsprechend erzürnt oder so ein bisschen ja doch bestürzt war auch das Publikum bei dieser Veranstaltung und von dort kam also ordentlich Kontra. Ich fand sehr, sehr gut den Einwand der Schriftstellerin Svenja Leibold, die im Publikum saß.
Ich glaube, es kommt vielmehr darauf an, hat man eine innere Haltung überhaupt noch? Hat man überhaupt noch das Interesse, das Reflexionsinteresse, eigentlich die gesellschaftliche Fragen, dass die Fragen nach dem Zusammenleben von uns in den Text oder in das Arbeiten oder in das eigene Nachdenken, also da permanent wach zu halten, tatsächlich eine innere Haltung zu haben. Und die wäre ja noch sehr wichtig. Ohne die kommt tatsächlich nur Unterhaltung zustande. Und was ich in dem Licht nun total zynisch finde, ist zu sagen, wir müssen keine politische Literatur machen, weil es geht uns so gut.
Ja, ganz meine Meinung. Ja, so mau unser kleiner Betriebsausflug in die Volksbühne diesmal auch war, umso mehr wünscht man sich, es möge möglichst bald ein paar andere junge Autorenstimmen geben, die sich nicht für Tennis interessieren.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Morgen gibt's hier auf Radio 1 um 16.40 Uhr wieder unsere Büchercharts, die Liste der bestverkauften Bücher in unseren Lieblingsbuchhandlungen in Berlin und Brandenburg. Wir dürfen Ihnen schon mal verraten, was sich da so tut. Wolfgang Herrndorfs großartiges Tagebuch Arbeit und Struktur hat sich 4 Ränge nach vorne gekämpft, steht jetzt auf Platz 3. Über Platz 2, Frank, freust du dich bestimmt, das ist nämlich wieder Marie Jalowitsch-Simons Lebensgeschichte untergetaucht.
Oh ja.
Und auf dem ersten Platz auch in dieser Woche nochmal Max Frischs Berliner Journal. Und der höchste Neueinsteiger dieser Woche, das ist Martin Suters Krimi Alle Men und die verschwundene Maria, der sich wie schon der Vorgänger um das Thema Kunstraub dreht. Frank Förster von der Rheinsberger Tucholsky Buchhandlung sagt Ihnen morgen, warum Sie Suters neuen Krimi unbedingt lesen sollten. Morgen also um 16.40 Uhr in der Radio 1 Bücherliste.
Der Beitrag des Alkohols zur menschlichen Zivilisation, Alkohol, da ist er gleich drin, der kann gar nicht genau genug betrachtet werden. Das tut verdienstvollerweise die Schule der Trunkenheit in der Berliner Victoria Bar, das schon seit mehr als 10 Jahren. Und die Erkenntnisse aus diesem unerschrockenen Reden und Trinken gibt es seit einiger Zeit auch als Buch. Das wird am Dienstagabend präsentiert. Es ist ein Buch, das die Trunkenheit, das gepflegte Genießen, die Verschwendung lobt. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, hat die Autorin Thea Dorn zu diesem Standardwerk des klugen Alkoholismus gesagt. Also, Die Schule der Trunkenheit von Kerstin Ehmer und Beate Hindermann, vorgestellt im literarischen Salon von Britta Ganseboom am Dienstag um 20.30 Uhr in der Z-Bar, finden Sie in der Bergstraße 2 in Berlin-Mitte.
Und jetzt wird's knifflig. Wir haben nämlich noch einen Konkurrenztermin für Dienstag. Die kleine Edition Nautilus wird 40 und das wird ordentlich gefeiert. Und zwar im Fahimi in der Skalitzer Straße 133 in Berlin. Dort geht's um 20.30 Uhr los. Natürlich mit Autoren, die den Verlag groß gemacht haben, zum Beispiel Abis Skider. Also das alles am Dienstag um 20.30 Uhr im Fahimi.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Und das war's für die Literaturagenten für heute. Nächste Woche wieder Lydia Herms und Thomas Böhm hier für Sie.
Tschüss, bye bye, machen Sie es gut.
Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.